Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Zunächst, bevor wir anfangen, muss ich was sagen. Wir bekommen hin und wieder ja Rückmeldungen von Hörerinnen, hauptsächlich Hörerinnen, aber auch Hörern. Warum macht ihr nicht mal was zu dem und dem Film? Macht doch mal was zu dem und dem Film oder der und der Serie. Und so hat die Barbara, herzliche Grüße, von dieser Seite an Barbara gefragt, wenn ihr doch was über Kriegsfilme macht, dann müsst ihr unbedingt auch was über Dunkirk machen.
Ist nicht wahr.
Hat sie gesagt.
Zufälligerweise.
Und dann haben wir so ein bisschen über diesen Film gesprochen und vielleicht sagen wir am Anfang etwas dazu, warum wir natürlich nicht immer über jeden Film was machen können, warum wir die drei Filme der letzten drei Folgen so ausgewählt haben, wie wir sie ausgewählt haben.
Ja.
Und was wir dann eben, ich glaube, das ergibt sich so daraus, was wir heute vorhaben.
Ja. Der Grund für die Auswahl lag natürlich wie immer auch im ganz Persönlichen, einfach weil wir die Filme kennen und in gewisser Weise für, sagen wir mal, bemerkenswert halten. Das nicht heißt, dass wir die jetzt besonders zu unseren Lieblingsfilmen zählen müssen, aber sie sind auf der anderen Seite auch gute Exempel für verschiedene Subgenres des Kriegsfilms, respektive Antikriegsfilm. Den Unterschied zwischen beidem haben wir in den letzten Folgen, glaube ich, gar nicht schlecht auch ein bisschen herausgearbeitet. Worauf wollen diese Filme auch hinaus oder zumindest unterbewusst oder unter dem Deckmäntelchen sozusagen des Tragischen dann doch ein bisschen bewusster oder absichtlicher? Und würden heute dann versuchen, das noch ein bisschen, gerade diese Frage nach dem Genre, worauf wollen Kriegsfilme hinaus? Das ist nämlich nicht einfach nur ein Genre. Da wollen wir das noch ein bisschen vertiefen, diese Frage. Und Dunkirk ist ein interessantes Beispiel.
Dunkirk insofern, als dass wir haben hier so ein bisschen geclustert im Vorhinein, wir den, damit wir da anknüpfen können, eingruppieren würden in eine Gruppe mit dem ersten Kriegsfilm, den wir gemacht haben, Der Soldat James Ryan.
Ja.
Oder auch andere, interessanterweise andere Beispiele, gerade aus der jüngeren Vergangenheit. Also Fury, Herz aus Stahl mit Brad Pitt, den könnte man da unter Umständen auch in diese Gruppe einsortieren. Kriegsfilme, die vermeintlich als Antikriegsfilme daherkommen, aber hauptsächlich als eine Maske oder eine Bühne für spektakuläre Effekte und viel Explosion und Munitionsverschwendung herhalten dürfen.
Deutlich machen das natürlich Fury, also Herz aus Stahl oder der Soldat James Ryan, immer noch verknüpft mit dem Anspruch einer gewissen Seite. Also da wird uns schon klar, wer die Sympathieträger sind und wer nicht. Und dann kann eben auch alle Härte, die am Ende passiert, gerechtfertigt werden. Dunkirk ist ein bisschen perfider, würde ich fast sagen, weil Dunkirk sich sozusagen nicht auf eine Seite schlägt. Es setzt eben sozusagen die historische Kenntnis voraus und damit ist das eigentlich erledigt. Man weiß, wer wo steht. Man fiebert natürlich dann mit den Jungs, die darüber wollen und das ist dann eine schwere Situation. Aber es möchte eine vermeintliche neutrale Perspektive, eine nacherzählende Perspektive auf dieses Kriegsgeschehen lenken und das mit den Mitteln von Bild und Ton so deutlich vermitteln, dass wir uns hineingenommen fühlen in dieses Geschehen. Das Problem ist aber, wir sind nicht hineingenommen in dieses Geschehen. Uns kann nichts passieren. Es ist dann eben sehr laut, vielleicht manchmal erschreckend, aber wir gucken eben zu. Und dadurch entwickelt sich sogar eine gewisse Ästhetik, die man auch wiederum genießen kann. Und weil man auch hier den Verlauf der Geschichte, es wird ja eben dann nicht nur die Geschichte von einem Einzelnen erzählt, sondern ein paar natürlich, aber im Grunde genommen das Große und Ganze, man schafft es rüber, was dann auch sicherlich wichtige Bedeutung hatte für den weiteren Kriegsverlauf, weil die Briten eben so doch viele Soldaten und damit auch ihre Wehrfähigkeit im Krieg erhalten konnte, hat das natürlich historische Bedeutung. Aber in dieser Geschichte können wir uns sozusagen zurücklehnen und ein Kriegsspektakel genießen. Es scheppert, es knallt, man darf ein bisschen mitfiebern. Und ja, es gibt dann Verluste natürlich. Aber einen Vergleich könnte man jetzt auch machen. Es gibt einen Science-Fiction-Action-Film, der heißt Battleship. Da wird ein altes Schlachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit aus der Mottenkiste geholt, um Aliens zu bekämpfen. Und der Film, da passiert sonst eigentlich nichts. Ich habe die gesamte Handlung gerade erzählt, außer dass es sehr laut und sehr opulent ist und es kracht und es ballert und man kann sagen, oh ja, komm, Mensch, schießen und das ist schön laut und Explosion und kann ich doch einfach mal genießen. So, ja, das, was wir auch durchaus kritisch dann immer sehen, das hat mich jetzt einfach unterhalten. Und Dunkirk behauptet eine gewisse Tiefe dadurch, dass es eine gewisse Ernsthaftigkeit in seinem Stil hat. Aber es ist eben nicht wirklich ein Antikriegsfilm, weil es versucht, ein Gemälde des Krieges zu sein, das dann behauptet, den Krieg einfangen zu können. Aber ein Gemälde kann die Realität nicht wiedergeben.
Bei aller Bildgewalt.
Bei aller Bildgewalt.
Bleibt das Schlachtengemälde, ja, das wir uns auch im Museum anschauen, etwas uns Fremdes und etwas uns Gegenüberstehendes. Ja. Der zweite Film, den wir in unserer kleinen Reihe hatten, Apocalypse Now, erzielt, wie ich finde, genau die gegenteilige Wirkung, weil wir uns mit einer kleinen Gruppe von Leuten auf den Weg machen und der Blick auf das Individuum fällt, das sich auch in diesem Wahnsinn und in dieser Verrücktheit dann verliert, bis hin zur Selbstauflösung. Wir haben diesen Film ausgewählt, weil wir glauben, dass er mit anderen Filmen, die wir jetzt hier nochmal anreißen können, eben in eine Kategorie fällt, nach unserer Meinung, von echten Antikriegsfilmen, die die Sinnlosigkeit des Krieges mit dem Schicksal des Einzelnen gegenüberstellen. Da fallen ein, das sind vor allen Dingen ältere Filme, Wege zum Ruhm, einer der ganz alten, schwarz-weiß, 1957, mit dem noch recht jungen Kirk Douglas, der Vater von Michael Douglas.
So ist es, ja.
Also so alt ist der Film schon. Und Michael Douglas ist ja auch schon kein junger Mann mehr. Und ich glaube, dass der Film, der vor allen Dingen hier bei uns und im deutschsprachigen Raum mit der bekanntesten ist, Das Boot.
Ja.
Der Krieg als etwas vollkommen Sinnloses.
Völlig. Es läuft auf nichts hinaus am Ende. Alles, was sie erlebt und durchstanden haben, wird am Ende durch eine Beliebigkeit hinweggefegt. Und das ist Krieg.
Und es hilft auch nichts, besonders ehrenhaft zu sein. Es hilft nicht, besonders gut ausgebildet zu sein. Es hilft nicht, besonders aufmerksam zu sein oder besonders schnell oder besonders stark oder ein besonders guter Schütze zu sein. All das ist am Ende bedeutungslos.
Und in dem Atemzug muss man auch Stalingrad erwähnen. Ebenfalls deutsche Produktion, ebenfalls eigentlich eine so der wichtigsten deutschen Produktionen. Und ja, wo ist die Zeit hin, als diese sehr wertvollen und großen Filme in Deutschland noch produziert wurden? Im Westen nichts Neues, glaube ich, kann man da mit erwähnen. Das geht eben auch ein bisschen wie Wege zum Ruhm in diese Richtung.
Da gibt es ja zwei.
Und genau,
du würdest beide.
Wirklich beide.
Beide empfehlen.
Ja, ich will jetzt nicht sagen aufgewachsen, das wäre zu viel gesagt, weil ich den, glaube ich, das erste Mal mit 16 gesehen habe. War der von, ich glaube, 83, also eine 80er Jahre, die 80er Jahre Fassung. Und das ist natürlich dann ein Stück weit für mich aufwachsen im Film, dass ich den
näher auch, ja, weil ich nicht mehr in Schwarz-Weiß.
Ja, genau. Und ich schätze das so sehr, das war auch einer meiner ersten Romane, die ich voll durchgelesen habe, weil es eben diese Banalität im Krieg, wenn du als Individuum deine gesamte Biografie verlierst, wenn du ausgelöscht wirst, dann bedeutet das im Gesamt des Krieges für einige beim Kriegsbericht eben nur die Meldung, ja, gibt kleinere Gefechte, wenige Verluste im Westen, eigentlich nichts Neues. So, das, daher ja diese Geschichte. Und all diese Filme, Stalingrad, Das Boot, so wirklich als Ikone des deutschen Films auch, im Westen nichts Neues und aber vor allem Wege zum Ruhm, dass dann nochmal die Systematik von Krieg und Militär vor allem auch aufzeigt, die wollen, so wie Apocalypse Now, der ja durchaus auch ein Gemälde sein kann, zeigen, am Ende gibt es keine gute Antwort darauf. Da gibt es kein, ja, aber der Krieg dient ja zu und wir haben ja den und den besiegt. Das macht dann im Gesamt richtig sein. Im Konkreten des Individuellen hat der Krieg einfach nichts Gutes. Das endet, egal was du kannst, du hast es gesagt, ob Pflichterfüllung, Ideologie, Extremismus, tolle Ausbildung, das hilft alles nichts. Da ist eine Kugel, du bist ausgesetzt im Schnee, dein Schiff geht unter, du hast den Kopf zu hoch gestreckt, dann ist aus. Und als Gemälde aufgemacht ist eben Apocalypse Now sozusagen die bildgewaltige, eher schon fast metaphysische Darstellung dieses Wahnsinns des Nichts.
Dann haben wir ein drittes Cluster ausgemacht, von dem ich glaube, dass es für uns als Popcorn-Pilger durchaus interessant ist, weil sich die Filme, die wir hier einsortiert haben, auch mit der Frage beschäftigt, gibt es die Möglichkeit eines Neuanfangs? Was kommt danach? Wie kann Vergebung aussehen? Wie kann Vergebung gelingen? Was ist dafür zu tun? Was ist dafür zu lassen? Das sind auch ein etwas neuerer Film und auch ein älterer Film, aber beides auch europäische, deutsch und international europäische Produktion, Unter dem Sand.
Ja.
Und als älteres Beispiel Soweit die Füße tragen. Ja.
Das sind ja genau genommen keine Kriegsfilme.
Richtig, also, weil sie danach
spielen. Ne? Im Grunde genommen sind das, Nachkriegsfilme, kann man vielleicht mal so als Pseudo-Subkategorie aufmachen. Aber ja, es geht bei beidem um die Frage, was macht der Krieg mit Menschen, die danach noch sind? Also die nicht Opfer wurden, indem sie ihr Leben verloren, sondern Opfer wurden, indem sie nach dem Krieg weiterleben, ich will vielleicht sogar sagen müssen. Und Nachkrieg hat auch immer etwas mit Versöhnung und Vergebung zu tun. Und wie lange so ein Versöhnungsprozess und ein Annäherungsprozess dauern kann und wie schwer der ist, da muss man im Grunde genommen nur in die deutsch-polnische Geschichte gucken aktuell, wo wieder auch Fragen von Reparation aufkommen oder der Kniefall in Warschau, der berühmte, oder die Geschichte der deutsch-französischen Versöhnung, wie aus solchen Feinden solche engen Verbündeten werden können, ist eine bemerkenswerte geschichtliche Entwicklung, die es fast nicht gibt in der Geschichte und die voller Kompromisse und Vergebungsgesten und so weiter waren. Und diese Filme setzen sich eben damit auseinander, was sind denn die Mittel dazu? Also was hält einen dann am Leben, soweit die Füße tragen ist eben, was hält einen am Leben? Das ist die Sehnsucht nach Heimat, nicht im Sinne einer Nation Heimat, sondern Heimat im Sinne eines familiären Rückzugsraums, eines Ortes von Frieden und von Freiheit, von Ruhe, von nicht Pflicht erfüllen müssen gegen eine höhere Instanz. Und das hält die Geschichte dieses Mannes ist ja eben, das hält ihn am Leben. Die Sehnsucht nach Zuhause, die Sehnsucht nach wahrer Freiheit. Und Unterm Sand ist eigentlich eine klassische Geschichte von Schuld, Sühne, Vergebung. Also die Opfer, die jetzt die Möglichkeit haben, sich an den Tätern, vermeintlichen Tätern zu rächen, entdecken, es gibt Täter nicht als Gruppe, sondern es gibt Individuen. Und da gibt es verschiedene Stufen von Schuld und im Krieg lädt klassischerweise eigentlich jeder in unterschiedlicher Form Schuld auf sich. Und zu sehen, dass das am Ende, obwohl sie die Uniform des Feindes tragen, einfach nur Jungs sind, die nach Hause wollen, ist sehr bemerkenswert aufgemacht. Es fällt einem schwer, die Verbitterung der Offiziere, der Dänen zu sehen. Und es ist auch nicht leichter zu sehen, wie das langsam aufbricht.
Und wir haben noch eine Kategorie, in die wir, glaube ich, auch unseren dritten Film eingruppieren könnten. Hacksaw Ridge von vor 2 Wochen. Dort geht es um Pflichterfüllung und dem Festhalten an dem, was ich bin und an dem, was mich ausmacht und an dem, was ich gelernt habe, trotz alles Irrsinns und eines Wahnsinns, der um mich herum passiert und dem Festhalten an Menschlichkeit, an der eigenen Menschlichkeit, aber auch die Menschlichkeit im Gegenüber zu sehen und nicht zu verlieren.
Ja, das. Ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, wie ich dieses Subgenre irgendwie bezeichnen könnte, weil das natürlich keine feste Kategorie ist. Und das, womit wir dann abschließen könnten, wäre tatsächlich nur in Graustufen von diesem Subgenre abzugrenzen. Nehmen wir einen Film wie Der schmale Grat, dann sehen wir zum Teil natürlich auch den Versuch darzustellen, wie sinnlos dieser Kampf ist und wie hart der Kampf von meiner Seele sozusagen in diesem Ausnahmezustand gefochten wird. Liegt ein Soldat im Gras und brüllt seinem Kameraden dann Befehle und Fragen zu und gleichzeitig hört man seinen Monolog im Kopf, ich habe einen Menschen erschossen. Das Schlimmste, was man machen kann, ich habe ein Leben genommen. Niemand kann mich dafür bestrafen. So, und dieser Zwiespalt zwischen ich erfülle jetzt meine Pflicht und ich muss das auch und ich will hier einfach nur überleben und gleichzeitig aber auch das nagt an mir und das wird mich nicht mehr verlassen und ich tue hier Dinge, die ich später nie wieder tun darf oder kann oder soll. Wie soll ich damit umgehen? Das ist ja eine sehr besondere Art der Darstellung. Letters from Iwo Jima fällt da auch ein bisschen rein. Und das ist ein Film, der vor allem aus japanischer Perspektive gezeigt wird, der Kampf um die Vulkaninsel Iwo Jima. Es gibt dann noch das Gegenstück zu dem Film, auch Clint Eastwood übrigens, Flags of Our Fathers. Da geht es allerdings mehr um die Heimatfront, obwohl
als Double Feature entstanden.
Genau, sozusagen, diese beiden Filme. Ja. Da werden zum Teil ähnliche oder gleiche Szenen benutzt. Allerdings Flags of Our Fathers ist mehr die Heimatfront. Allerdings würde vielleicht auch in diese Kategorie fallen. Ne? Wie gehe ich damit um? Und Letters from Iwo Jima ist auch, ich habe mein ganzes Leben gelernt, meine Pflicht zu tun. Und ich möchte das auch. Und ich möchte kein Feigling sein. Ich möchte auch meine Kameraden nicht zurücklassen. Ist alles verständlich. Aber wie gehe ich damit um, wenn von mir verlangt wird, sinnlos zu sterben? Was soll das dann bedeuten? Welches Ziel soll denn der ganze Kampf immer gehabt haben?
Dass das Fragen sind, die schwer auszuhalten sind, eben gerade wenn ein Film keine Antwort darauf bieten kann. Denn kommen wir jetzt zum Schluss nur ganz kurz, eine Gruppe von Filmen, die aber dann auch durchaus ja erfolgreich sind, auch kommerziell erfolgreich sind, weil sie eben diese komplexen Fragen und schwierigen Fragen, die auch schwierig auszuhalten sind, ganz simpel und ganz schlicht beantworten. Das ist im Grunde alles ein großes Abenteuer und wenn man macht, was man dir sagt und immer klar für dich klar ist, wir sind die Guten und die da hinten sind die Bösen und du dich auf deine Ausbildung und auf deine Ausrüstung verlässt, dann wird das am Ende ein großes Feuerwerk.
Ja. Ja.
Black Hawk Down. Dürfen wir
der
den
steht
da,
irgendwo dazwischen.
Der steht dazwischen.
Ja. Der hat immerhin noch den Anstand, die Toten der Gegenseite auch als Opfer zu bezeichnen. Auf der anderen Seite ist das historisch sehr nah an uns dran und man sieht auch den Schmerz und das Leid und die psychischen Schäden, die das hinterlässt, immerhin. Aber eigentlich ist es auch ein großer Werbefilm für das US-Militär, ne, andererseits.
Und ein Film, der mir gar nichts sagt, weil ich dachte, wir reden erst über Duell, Enemy at the Gates, der jetzt kein Film für das US-Militär ist, weil die alle Sowjetuniformen anhaben.
Genau. Aber da geht es darum, wenn wir einen Helden konstruieren im Krieg, dann können wir den Krieg führen, ohne Angst auszulösen, damit unsere Soldaten uns noch mehr fürchten als den Feind. Das funktioniert am Ende nicht. Wenn der Mensch nichts mehr hat, woran er sich halten kann, führt er auch keinen Krieg mehr. Dann ist ihm egal und dann kann man ihn nicht kontrollieren. Wenn man ihm aber einen Helden gibt, dann kann man voran und dann kann man auch den schlimmsten Feind besiegen. In diesem Fall fällt uns das nicht schwer, auch mal abzunicken, weil die anderen halt die Nazis sind. Ja, aber man muss sich das System mal klar machen dahinter.
Also wenn wir die Uniformen auswechseln?
Wenn wir die Uniformen auswechseln würden, wäre das ein unerträglicher
Film. Keiner diesen Film angucken wollen. Und eben der andere Film, der mir nichts sagte, war Sniper.
Sniper, der Film ist noch nicht sehr alt, hat in Amerika unglaublich hohe Wellen geschlagen im Sinne von positiver Rezeption. Es geht um einen US-amerikanischen Scharfschützen im Irakkrieg. Basierend auf einer realen Person und einer wahren Geschichte. Und der Soldat ist irgendwann, als er dann schon zurück war aus dem Einsatz, hat er sich dann der Unterstützung von kriegstraumatisierten Soldaten gewidmet und ist dann von einem erschossen worden oder abgestochen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also der Film endet so. Also auf jeden Fall wird er dann am Ende umgebracht und wird dann mit allen Ehren, dann zeigt man Ausschnitte aus der Parade und so weiter. Dieser Mensch hat über 100 Personen im Einsatz erschossen, als Scharfschütze. Also auf große Entfernung, nicht direkt im Mann-zu-Mann-Einzelkampf, sondern auf lange Entfernung. Und dann gibt es diese Schlüsselszene, wo ein Junge wird losgeschickt, eine Granate zu werfen von der Mutter. Und dann muss er den natürlich erschießen. Er will ja seine Kameraden schützen. Und dann geht die Mutter auch noch und muss er die auch erschießen. So, und das ist ganz klar, ich musste meine Kameraden retten. Das sind auch alles Barbaren. Also die, die er erschossen hat, werden immer als Barbaren bezeichnet. Dann wird ihm noch ein Gegner gegeben, ein gegnerischer Scharfschütze, der natürlich eiskalt ist und keine Ideale hat. Das ist ganz klar, ne? Und den besiegt er natürlich am Ende. Das ist ein bisschen wie bei Duell Enemy at the Gates. Wobei da der Deutsche noch ein bisschen mehr Charakter hatte. Und am Ende ist er dann noch, ist der Sniper auch noch der große Märtyrer und da müssen wir drauf schauen, der hat also, eigentlich möchte man aufstehen und brüllen, USA, USA, ja, und der ist gestorben, aber immerhin hat er noch 140 andere mitgenommen und das ist ein toller Held. Also da kann einem eigentlich, wenn man ein bisschen kritisch ist, nur die kalte Galle hochkommen.
So, ich glaube, wir haben einen ganz guten Durchritt hier durch die Filmgeschichte hingelegt.
Und es gäbe noch so viel
mehr. Es gäbe noch viel mehr und ich glaube, dass wir vielleicht auch in dieser Folge ein bisschen polarisiert haben.
Ja, hoffentlich.
Wir schauen mal, wir hören mal, wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Rückmeldung und über euer Feedback und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr beim nächsten Mal bei den Popcorn-Pilgern wieder dabei seid.
Wiederschauen.